Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Starten wir mit Nvidia, der Gigant der Chipindustrie. Er veröffentlichte letzte Woche seine Zahlen. Der Konzern hat einen Marktwert von 4,4 Billionen US-Dollar und komischerweise enttäuschte er trotz eines beeindruckenden Umsatzanstieges von 56%. Die Anleger waren enttäuscht. Die Aktie letzte Woche nachbörslich, 3,5% ging sie runter. Mit einem Umsatz von 46,7 Milliarden US-Dollar und einem Quartalsgewinn von über 26 Milliarden US-Dollar übertrafen Nvidia erneut die Erwartungen der Analysten. Trotzdem Bremse an der Börse. Der erhoffte Wow-Effekt blieb irgendwie aus. Was bedeutet das für den Gesamtmarkt und die Anleger?
Ich glaube, man muss bei den Nvidia-Zahlen berücksichtigen, wie hoch die Nvidia eigentlich schon bewertet sind. Also du hast es ja gesagt, wir liegen in einer Größenordnung von 3,6, teilweise waren es ja schon fast 4 Billionen US-Dollar. Das sind ja gewaltige Summen, wenn man sich das mal vorstellt. Und wenn man im Vergleich mal sieht, der Chipdesigner aus Santa Clara in Kalifornien ist mittlerweile ungefähr so viel wert wie die 100 größten Konsumwerte der Welt zusammengenommen. Also stellen wir uns mal vor, Walmart, Coca-Cola, Nestle, Procter & Gamble, L'Oreal, Unilever, alle zusammen haben einen Umsatz von 4.000 Milliarden US-Dollar und Nvidia ungefähr von 140 Milliarden US-Dollar, wenn man es aufs Jahr hochrechnet. Das werden im nächsten Jahr vermutlich 200 Milliarden werden, aber immerhin ist zwischen 200 Milliarden und 4.000 Milliarden noch ein gewaltiger Unterschied. Dieser Bewertungsunterschied, da ist so viel Fantasie und so viel Euphorie schon drin bei den Nvidia, dass man sich fragen muss, wie soll das denn eigentlich noch weitergehen? Mal abgesehen davon, dass Gegenwind aus Peking kommt, also Donald Trump hat gesagt, keine Exporte von bestimmten Chips nach China, das wird den Umsatz bremsen. Und man muss auch sehen, dass die Kundenbasis von Nvidia relativ klein ist. Also wenn dort welche wegbrechen sollten oder die Marge nicht mehr bei 70% ist, sondern sich reduziert, dann sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Also es ist ein fantastisches Unternehmen, aber auch zu einem gigantischen Preis.
Ja, mit einem Wow-Effekt. Und wenn das Wow wegfällt, dann gibt es den Effekt an der Börse nicht mehr wahrscheinlich. Also das Rückschlagspotenzial ist recht hoch. Die ganze Welt trinkt Coca-Cola, aber wer braucht Chips, ne?
Ja, die Chips braucht man natürlich schon und das Wachstum bei Coca-Cola ist natürlich irgendwo begrenzt, aber stabil. Und die Frage ist, in einem konjunkturellen Abschwung, wie sieht es dann aus? Trinken die Leute dann noch weiterhin ihre Cola und kaufen weiter bei Walmart ein? Das heißt, auch diese eher normalen Unternehmen aus dem Konsumbereich, die haben durchaus auch ihre Berechtigung, weil sie Stabilität ins Depot hineinbringen. Und bei Nvidia haben wir halt sehr hohe Schwankungen, die in guten Zeiten natürlich zu einer großen Outperformance führen, die aber auch entsprechendes Rückschlagspotenzial haben. Und das Ganze lässt sich natürlich noch toppen, wenn man noch mehr Unternehmen aus diesem Sektor KI-Technologie nimmt. Nehmen wir zum Beispiel eine Palantir, die spezielle Software machen zum, ich sage mal, Ausspionieren von bestimmten Tatbeständen. Die haben ein KGV, eine Bewertung von dem 188-fachen ihres Kurses. Das heißt, man braucht 188 Jahre, bis man sein Geld wieder drin hat bei Palantir. Und da muss man sich natürlich auch fragen. Palantir beispielsweise hat einen Umsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden. Das heißt, das Unternehmen ist an der Börse 300 Milliarden wert, obwohl es nur 3,6 Milliarden Umsatz macht, KGV 188. Und trotzdem ist es gelaufen. Das heißt, da sieht man, das lässt sich gegenüber Nvidia sogar noch steigern.
Ja, aber das verstehe ich eigentlich nicht. Immer gut, Gratulation für alle, die rechtzeitig da drin waren. Könnt ihr fast sagen, es wird ja jede Woche eine Sau durchs Dorf getrieben. Da gibt es ja diesen Spruch. Früher war es mal Wasserstoff. Jetzt ist die Frage, ist Palantir die neue Börsensau, dieser Hit, der neue Börsenliebling sozusagen? Inwiefern ist denn diese Performance, dieser Boost nachhaltig oder läuft die Kursentwicklung mehr auf Hype und Fundamentaldaten? Man kann es eigentlich abhaken fast, oder?
Ja, ich glaube, das ist genau die Sache, dass eben solche Titel dann empfohlen werden oder eben an den Stammtischen weitergegeben werden und die Leute eben halt deswegen kaufen. Aber wir haben hier einen fundamentalen Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Investieren ist, ich möchte einen Unternehmensgegenstand wie eine Aktie, wie ein Unternehmen langfristig halten. Und da ist dann der Einstieg sehr wichtig. Das heißt, mit dem wievielfachen ich ein Unternehmen kaufe, macht eben halt einen großen Unterschied. Wenn ich aber nur kurzfristig spekuliere, dass ich gar nicht vorhabe, dieses Unternehmen langfristig zu halten, dann ist vielen Anlegern dann das KGV und die Bewertung und wie viel Umsatz und Gewinn das Unternehmen jetzt kurzfristig macht, relativ egal, sondern sie hören nur KI, Hype und so weiter, Palantir. Und dann wird das entsprechend gekauft. Und dann muss man eben halt zusehen, dass man auch rechtzeitig wieder draußen sind. Du hast dieses Beispiel Wasserstoff erwähnt. Da ist es halt auch so. Und ich gehe sogar noch so weit, dass ich sage, auch bei Rüstungsaktien wie Rheinmetall und Hensoldt, da sehe ich das schon auch. Das heißt, da sind die Unternehmen gewachsen, die Umsätze steigern sich, aber ein KGV von 60, 65, was wir bei Rheinmetall sehen, ist natürlich auch gewaltig.
Ja.
Und die Frage ist, wie nachhaltig ist das?
Das stimmt. Also alles, was Spekulation ist, ist ja nicht nachhaltig, aber Spekulation ist ja auch mal legitim, oder, an der Börse?
Ja, also wer das möchte. Ich kann allerdings nicht mit dem Geld von Stiftungen, von Kirchen oder von Geldern, die für die Altersversorgung der Menschen sind, spekulieren, weil das haben die mir ja klipp und klar gesagt, das ist für die Altersversorgung. Wenn jemand spekulieren möchte, dann kann er das ja auch gerne machen. Nur im Kern ist unsere Aufgabe als Vermögensverwalter, das Geld in seinem Wert langfristig zu erhalten.
Okay, jetzt haben wir die Nvidia-Aktie besprochen, die Palantir, die ja Performance-Boost hat, Spekulation, Nachhaltigkeit. Okay. Versus die Diskussion führen wir ja gerade. Was ist zum Beispiel mit einer Novo Nordisk? War ja auch mal so ein Börsenliebling, wurde dann brutal abgestraft. Ich meine, der einzige Marktführer in diesem Bereich GLP-Medikamente, also diese Abnehmspritze, verlor ja zunehmend Boden an Eli Lilly. Lillys Medikamente zeigen bessere klinische Ergebnisse. Der Umsatz könnte 2026 an Novo vorbeiziehen. Der CEO wurde gewechselt. Ja, ist so eine Aktie wie Novo Nordisk Spekulation oder Investition?
Auf dem jetzigen Niveau ist es absolut Investition. Das Interessante ist ja, das Unternehmen hat ein gleichbleibendes Geschäftsmodell. Das heißt, sie machen vor allen Dingen Medikamente im Bereich von Diabetes. So. Und das wächst kontinuierlich. Und durch dieses Thema mit der Abnehmspritze kam eine zusätzliche Fantasie rein, die dazu geführt hat, dass der Börsenkurs von Novo Nordisk auf 125 angestiegen ist. Damit wurde es das wertvollste Unternehmen in Europa, obwohl natürlich da auch sehr viel Fantasie drin ist. Im Unterschied zu den anderen beiden ist es aber so, jetzt ist die Aktie wieder auf einem Niveau 47, 48 stark zurückgekommen, sogar noch, war glaube ich bei 42 vor kurzem noch, jetzt 47, 48 und wächst kontinuierlich und wir haben ein KGV von 14,3. Interessant ist auch Eli Lilly, auch sehr gutes Unternehmen, hat aber ein KGV von 32. So, das heißt also, wenn ich jetzt unter langfristigen Gesichtspunkten der Investition schaue, dann nehme ich lieber die Unternehmen, die entsprechend preisgünstiger bewertet sind. Jetzt kann ich natürlich mich hinstellen und sagen, okay, bei den Immobilien mal im Vergleich ist eine Lage in Erlangen teurer als eine, sagen wir mal, in Forchheim oder in Bad Brückenau oder so. Warum? Weil die Lage natürlich nicht so begehrt ist wie meinetwegen in Erlangen. Aber ich muss mich natürlich auch in Erlangen fragen, ob ein Quadratmeterpreis, den ich auch schon gesehen habe, von 10.000 Euro für einen Quadratmeter Eigentumswohnung.
In Erlangen 10.000? Wow. Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Also bei den Brauhöfen. Ist natürlich eine fantastische Lage, muss man sagen. Aber die Frage, und die kann nur jeder für sich selbst beantworten, ob solch ein Preis für einen selber, für machbar oder für realistisch ist. Und natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt in München in einer erstklassigen Lage in Bogenhausen eine Wohnung erwerben kann, dann ist auch ein höherer Preis gerechtfertigt, auch ein signifikant höherer Preis. Nur irgendwann ist vielleicht auch da ein Punkt, wo man sagen kann, vielleicht kommen die Preise auch da nochmal zurück. Und da muss man sich überlegen, will ich einen hohen Preis für eine hohe Qualität bezahlen Und wie viel ist der Faktor Wachstum? Also mit wie viel Aufgeld bezahle ich den Faktor Wachstum? Insbesondere, wenn wir vielleicht vom Makrobild davon ausgehen müssen, dass die Auswirkungen der Zölle sich irgendwann durchschlagen. Das heißt, ich rechne mit einer höheren Inflation und Auswirkungen von Donald Trumps Zollpolitik, die sehen wir ja im Wesentlichen noch gar nicht. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass jeden Tag neue Diskussionen über die Zölle kommen und trotzdem an der Börse alles so weiterläuft. Und da sage ich mir, da kann es auch Korrekturen geben und dann sollte man Liquidität bereithalten, um dann gute Qualität zu günstigen Preisen nachkaufen zu können.
Oh ja, das stimmt. Das mit den Zöllen, irgendwie stoße ich ja täglich über Trump in den Börsenradio-Interviews und da ist er wieder. Die letzte Meldung, die ich hatte, war, irgendein Gericht stoppte irgendwas, aber Trump ist es egal mit den Zöllen und arbeitet an Notstandsgesetzen oder sowas. Mal schauen, was dabei rauskommt. Was ist für dich das größte Risiko, was an der Börse auf uns zukommen könnte?
Naja, ich sehe einen Spagat. Einerseits rechne ich mit steigenden Inflationsraten in mittelfristiger Hinsicht.
Bei uns oder in den USA?
Na, erstmal vor allen Dingen in den USA.
Aha.
Ja, also letztendlich zahlen ja die gestiegenen Zölle vor allen Dingen die amerikanischen Verbraucher. Da lässt sich, glaube ich, eine gewisse Preissteigerung kaum verhindern. Andererseits deuten immer mehr Zeichen in den USA auf eine Wirtschaftsabschwächung hin, was Trump ja unbedingt verhindern will. Und das Gegenstück, und da kommen wir vielleicht mal zum Positiven, rechne ich schon in den USA im September mit sinkenden Zinsen. Also auch der Fed-Chef Jerome Powell hat sich dahingehend schon geäußert, dass er denkt, dass eine Zinssenkung realistisch ist. Und das wird vermutlich auch auf mittelfristige Sicht sinkende Zinsen in den USA geben, was positiv für den Aktienmarkt ist und für uns wahrscheinlich analog. Also das spricht dafür. Und ich weiß nicht, wie der Spagat ausgeht, wenn die Inflationsraten steigen sollten und die Zinsen gesenkt werden, inwieweit das eben auch das Vertrauen in die USA bzw. auch in den US-Dollar schwächt oder gefährdet. Das bleibt erstmal abzuwarten. Und in diesem Zusammenhang sind wir alle gut beraten, in einem etwas unsicheren Umfeld eher defensiver zu gehen. Also nicht zu viel in Euphorie-Titel zu gehen, sondern zu sagen, ja, was ist denn zum Beispiel mit den defensiven Konsumtiteln oder eben auch was von sinkenden Zinsen profitiert, wo ich ein großer Fan von bin. Wir haben jetzt investiert in Infrastruktur und Immobilienaktien, weil die letzten Endes bei sinkenden Zinsen profitieren dürften. So, das heißt, defensiv ist für mich im Moment Trumpf und bei den Technologietiteln, ja, die sind hervorragend und ja, die haben auch ein sehr gutes Potenzial, aber sie sind auch sehr teuer und deswegen ist da eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung geboten, meines Erachtens.
Kurze Rückfrage noch zum Abschluss. Was ist die Definition von defensiven Konsumtiteln noch?
Bei den defensiven Konsumtiteln, da muss man natürlich auch schauen, einige von den Konsumtiteln sind mittlerweile relativ hoch verschuldet und haben dadurch einen gewissen Hebel. Aber ich denke trotzdem, dass Unternehmen wie Procter & Gamble, wenn man sich mal die auf lange Zeit anschaut, dass das ein hervorragendes Unternehmen ist und dass wir in diese Richtung denken können und denken müssen. Und das gibt es im europäischen Bereich auch. Wir werden uns trotzdem morgens rasieren. Wir werden Shampoo und Seife brauchen und wir werden auch essen und trinken.
Herr Jutz, danke.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.